So, meine lieben Glaubensgeschwister, das Thema, worüber wir heute früh einmal nachdenken wollen, lautet: Versiegelt durch den Heiligen Geist. Ich lese dazu zwei Textworte. Das erste ist sehr bekannt aus Epheser 1, 13 bis 14. Nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung, in welchem auch ihr, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher das Unterpfand oder das Angeld für die Einlösung des in uns zugeeigneten zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Das ist das eine Textwort. Und das andere, das kennen wir alle, in 1. Korinther 1, 20, da heißt es: Denn so viele der Verheißungen Gottes sind, in ihm ist das Ja und in ihm ist auch das Amen, also der Anfang und das Ende, die Vollendung, der Eidschwur Gottes, das Amen, Gott zur Herrlichkeit. Gott zur Herrlichkeit durch uns, der uns aber mit euch in Christus fest verbindet und uns gesalbt hat, ist Gott. Er hat uns auch versiegelt als sein Eigentum und hat uns das Unterpfand oder die Anzahlung des Geistes in unsere Herzen gegeben. Ich habe überlegt, ob wir nicht doch einmal auch über einen solchen Text und die kostbare Wahrheit der Versiegelung nachdenken sollten, weil sie ja unter den Kindern Gottes oft eine unbekannte Wahrheit ist und auch in der Verkündigung sehr selten oder kaum eine Erwägung findet. Ich weiß ja nicht, wie es euch in den vielen Jahrzehnten ergangen ist. Darüber habe ich wenige Predigten gehört. Ja, Auserwählung und Versiegelung, das sind ja biblische Begriffe, die wie Fremdwörter gemieden und keiner Betrachtung wertgeachtet werden. Es ist ja deshalb auch kein Wunder, dass dann in diesen Freiraum hinein andere Glaubensrichtungen dringen und diesen Freiraum auch nutzen, um ihre verführerischen Irrtümer verbreiten zu können und viele Kinder Gottes damit verführen und betrügen. Da fällt uns doch ein, zum Beispiel die apostolische Gemeinde oder auch die Mormonen. Ja, beide arbeiten ja mit dem Begriff der Versiegelung und füllen ihn mit ganz zweifelhaftem Inhalt. Der Lehrinhalt bei ihnen sagt aus, dass man nur über Vermittlung eines Menschen oder eines Apostels mit einer vollzogenen Versiegelung eben durch Menschen in den Himmel kommen kann. Das ist ganz verbindlich. Von Erlösung und Versöhnung können wir vielleicht ein paar Aussagen machen. Aber was meint die Schrift, wenn sie von Versiegelung spricht? Was geschieht, wenn versiegelt wird oder wenn Gott versiegelt? Wir stellen uns heute Morgen drei Fragen und versuchen, sie auch zu beantworten. Das ist nicht viel, aber schon wert, darüber nachzudenken. Erstens, wer und was wird versiegelt? Zweitens, wie wird versiegelt? Und drittens, zu welchem Zweck? sind ganz einfache Fragen, die wir bei einem solchen Griff einfach stellen. Das ist zwingend notwendig. Ja, im irdischen Bereich kennen wir den Begriff auch. Da werden wichtige Aktien, Formulare, Dokumente und Urkunden und Bündnisse versiegelt. Und es hat die Bedeutung von rechtlich beglaubigten Bestätigungen, die werden unterzeichnet, die werden auch verschlossen, die werden gesichert, damit nicht jeder Zugriff hat. Im Worte Gottes werden, ja, da wird vieles versiegelt. Sterne werden zum Beispiel versiegelt. Weshalb, weiß ich nicht. Besondere Aussprüche und Offenbarung Gottes werden versiegelt. Seine Knechte, der Johannes-Offenbarung, die müssen auch versiegelt werden. Wir wissen ja, auch die 144.000 einmal, die nach uns noch hier auf dieser Erde sind, die werden versiegelt wegen der schlimmen Zeiten. Ja, also das sind schon Aussagen. Und das habe ich auch nicht gewusst, obwohl ich das hier reingeschrieben habe. Wir haben gestern Abend einen Vortrag von Eberhard Weber in Neudorf angehört und er sprach, dass der Sohn versiegelt wurde. Das war mir ganz neu. Echt. Noch nie gelesen und doch habe ich es hier reingeschrieben. Ich habe es hier reingeschrieben. Versiegelt wurde sein Sohn. Auch und vor allem Menschen. Menschen, die neugezeugt sind und göttliches Leben in sich tragen. Nun zur ersten Frage. Wer und was wird versiegelt? Liebe Geschwister, das wissen wir. Versiegelt wird da nur etwas Wertvolles. Etwas Geheimnisvolles, was nicht für jedermann bestimmt ist. Auch Botschaften, die für eine bestimmte Zeit verborgen und verschlossen bleiben sollen. Die freie Presse und die Bildzeitung, die brauchen nicht versiegelt werden, das wissen wir. Da fällt sie runter und da ist sie weg. Ja, in Daniel 9 und 12 erfahren wir, dass Prophezeiungen für die letzten Tage versiegelt werden mussten. Im Gegensatz zu der Johannes-Offenbarung, da steht da, nicht versiegeln. Die sollte gelesen werden. Das Wort der Prophetie sollte bekannt gemacht werden. Ja, also die Worte in der Johannes-Offenbarung dürfen nicht versiegelt werden. Auch wurde das Grab Jesu mit einem großen Stein versiegelt. Weshalb? Damit nicht etwa die Jünger kommen und ihn nachts stehlen. Ja, im Alten Testament wurde zum Beispiel die Löwengrube versiegelt. Weshalb? Weißt du, jemand? Damit der Daniel nicht flüchten konnte. Ist doch klar. Da wurde sie versiegelt. Er hatte keine Chance zu fliehen. Ja. Das Versiegeln bedeutet auch etwas in Beschlag nehmen, ein Sicherstellen, ein Herausnehmen und Bewahren vor einem fremden Eingriff. 14 Mal wird im Neuen Testament von Versiegeln geredet. Ja, die Welt, in der wir leben, und wir sind ja ein Teil davon, gehört zur Finsternis und steht unter der Herrschaft Satans. Ja, und Gottes Absicht ist es, und sein Liebesplan besteht darin, die Schöpfung stufenweise aus dieser verlorenen Situation wieder herauszuführen. Und er kann dies tun. Nicht deshalb, weil er die Macht und die Autorität hat. Nein, sondern weil sein Sohn am Kreuz den Kaufpreis, das Lösegeld für die Rückführung der an Sünden gefallenen Schöpfung am Kreuz erbracht hat. Deshalb ist Gott gerechtfertigt und muss nicht bei der Gegenseite noch eine Hypothek aufnehmen, wenn ich Morgen oder heute den Franz und morgen die Camilla und übermorgen die anderen hole. Nein, er hat ja für den Schaden, den der Einzelne erbracht hat, am Kreuz bezahlt. Und deshalb hat er auch das Recht. Und nur er aus diesem Gefängnis des Todes und der Finsternis Einzelne herauszunehmen. Das kann er. Er macht nicht alles mit allen auf einmal, ist wichtig, sondern er holt Stück für Stück den Einzelnen heraus. Ja, also das wissen wir ja. Als Johannes, der Täufer, den Herrn Jesus sah, da zeigte er mit den Fingern und sagte, da schaut ihn an. Das ist er, was denn? Das Lamm, was die Sünde des Kosmos hinwegträgt. Und wenn die Sünde des Kosmos am Kreuz verhandelt wurde, dann ist auch unsere persönliche Schuld und Sünde mit drin. So verstehen wir. Aber es geht hier um größere Dinge, die am Kreuz verhandelt wurden. Und auch das andere Wort, Gott hat Frieden gemacht. Wo denn? Am Kreuz. Wodurch? Durch den Tod und das Blut seines Sohnes. Und hat damit, steht dort Tabanda, das ganze Weltall, die Himmel und die Erde, versöhnt, ausgesöhnt, Frieden gemacht. Oder wir könnten auch noch das andere Wort nehmen, aus 1. Johannes 2, das sagt Johannes, er ist die Sühnung für unsere Sünde. Was meint er denn damit? Da hat er nicht die Gemeinde gemeint, sondern Israel. Ihre Sünde. Er ist die Sühnung für unsere Sünde. Und jetzt hat er sich besonnen. Das ist da viel zu kurz. Nicht nur für die unseren, sondern für die der ganzen Welt, des ganzen Kosmos. Kostbar ist das, was da aufgeführt ist. Und die Ersten, die von dieser gewaltigen Rettungstat teilhaben dürfen, das sind eben, ja, das waren damals zu Pfingsten eine ganz kleine Schar, aber die ist durch das Gericht wieder beiseite gestellt worden. Das sind eben heute die Auserwählten und die Berufenen der Gemeinde. Und deshalb lesen wir den Text noch einmal aus Epheser 1, 13. Wichtig ist der. Und wir müssen hier manches unterstreichen, wenn wir die Bibel lesen, buntformig. Nachdem ihr gehört. Also wir merken schon, bei der Gemeinde geht es nicht um sehr viel Sichtbares. Mit Zeichen und Wundern, sondern der Geist Gottes und Gott hat es eben so gemacht, dass diese Schar über das Hören erreicht wird. Hören. Nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit. Das Wort der Wahrheit. Also Wahrheit ist Christus. Das Wort von dem Christus, das habt ihr gehört. Und jetzt fragen wir, wer ist nun der ihr? Ihr? Nachdem ihr gehört habt, zunächst waren das die Glaubenden in der Stadt Ephesus. Diese kleine Schar hat das Wort der Wahrheit, das Evangelium ihrer Rettung, ein Evangelium der Rettung. Da kann ich dann nicht weiterlesen. Da muss ich immer wieder fragen, was ist denn das für ein Evangelium? Ja. Und welchen Inhalt hat dieses Evangelium? Das wissen wir doch. Wir lesen vieles von dem Evangelium des Reiches, des Königreiches. Und unser Herr hat gepredigt das Evangelium des Königreiches mit vielen Zeichen und Wundern. Das gehört dazu. Evangelium des Königreiches. Und mit seiner Person war ja auch das Königreich im Anbruch. Das, was einmal kommen wird, was verheißen ist von dem Propheten, das hat unser Herr damals seinen Jüngern bezeigt. ich verkündige euch das Evangelium des Königreichs. Oder dann gibt's noch ein Evangelium in der Offenbarung, das ist ein ewiges Evangelium, was ein Engel verkündigt. Und dieses Evangelium, das wird weltweit gehört. Das lautet, gibt Gott die Ehre, weiter gar nichts. Ja, das wollten wir auch mal mit bedenken. Und dann dürfen wir eins nicht vergessen, dann gibt es noch ein Evangelium der Beschneidung. Ja, auch dieser Begriff, der wird völlig unterm Tisch geschoben. Beschneidung ist etwas, was am Fleisch geschieht. Am männlichen Glied wurde die Vorhaut abgetrennt. Und das war kein Einfall von dem Abraham, sondern das hat Gott als Gesetz ihm gegeben. Wer sich diesem Ritual nicht unterstellt, der wird ausgerottet. Wird ausgerottet. Und wir kennen die Geschichte, wo dann Mose mit dem Volk Israel in das Land Kanaan ziehen wollte. Da wirft seine Frau Zipporah die Vorhäute von den zwei Knaben. Das hat die Frau gemacht mit einem spitzen Stein abgetrennt und hat dem Mose für die Füße geknallt. Willst du etwas so unbeschnitten in das Land der Verheißung eintreten? Wir merken schon, das hat große Bedeutung gehabt. Und deshalb gibt es ein Evangelium der Beschneidung, ist speziell für die Söhne Abrahams. Beschnitten werden ja nicht nur die Israeliten, sondern auch die Araber, weil sie von Ismael herkommen. Ja, aber das war damals sehr wichtig. Und wenn wir die Apostelgeschichte verstehen wollen, die Auseinandersetzung des Paulus und des Petrus und des Jakobus, da geht es um diese Beschneidung. Was? Sagten die, ihr wollt gläubig werden ohne ein Ritual. Das geht doch gar nicht. Und als tatsächlich der Cornelius zum Glauben kam, was haben dann die mitgeführten Juden gemacht aus Israel? Die waren bestürzt. Die konnten das nicht fassen. Was? Nein. Die konnten doch eigentlich an die Decke springen, wenn auf einmal aus den Nationen Leute gläubig werden. Nee, das wollten die nicht. Die sollten alle in diesem Ritual hineingestellt werden, wie Israel, am Fleisch etwas zu machen. Und das kann ich euch auch nicht, verwehren zu denken. Das wurde dann, weil ja Israel erledigt war und die Großkirchen dann sich an der Stelle Israels gesetzt haben, die haben dann nicht das Ritual der Beschneidung genommen, sondern die Kinder, die Wassertaufe. Also das ist überhaupt keine Taufe, das ist eine Besprengung mit ein paar Tropfen Wasser. Da wollen wir doch nicht mit Taufe reden. Aber das war so. Dann wurden die, wie das Volk Israel, wenn die beschnitten wurden, warst du ein Teil dieses Volkes. Und wenn du die Tropfen Wasser, ich habe ja auch die Tropfen Wasser als Säugling drüber bekommen. Wenn du die drüber bekommst, dann bist du in dieser Institution, was bist du? Nicht nur Glieder der Gemeinde, sondern du bist Glieder am Leib Christi. Bist du Glieder. Und als ich in diesem Ringkampf stand, von 15 bis 18 Jahren mit diesem Evangelium, liebe Geschwister, dann ist mir eins aufgeleuchtet. Ich hatte kein Heft. Das kannten wir nicht, weder Gnade und Herrlichkeit noch UR noch irgendetwas. Aber das war mir deutlich. Das sagt der Apostel Paulus, als er diesen Weg zu den Nationen gehen musste, mein Mandat und Auftrag ist nicht mit Wasser umzugehen. Das heißt nicht zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und er kann sich sogar rühmen, nicht mehr als den und den getauft zu haben. Also er war dankbar darüber. Da habe ich gedacht, nein, das geht doch nicht mehr. Da ist doch eine ganze Kirche verzaubert, Millionen bezaubert, die denken, wenn am Fleisch etwas gemacht wird, dann wirst du gerettet und kommst nicht mehr an. Und alle, die in der Kirche drinnen sind, die werden zur Beerdigung alle selig gesprochen. Das ist die größte Irrlehre. Aber wir wissen schon, was damit zusammenhängt. Ich frage, ein Evangelium der Rettung. Was ist das für ein Evangelium? Hat es dieses Evangelium der Rettung schon immer gegeben? Nein, es hat es noch nicht gegeben. Da musste immer etwas geleistet werden. Ich frage einfach, hängt dieses Evangelium etwa damit zusammen, dass unser Herr sagte, wer da glaubet und getauft wird, wird errettet werden. Das ist auch ein Evangelium der Rettung. Aber dieses Evangelium ist gebunden an eine Handlung am Fleisch. Und jetzt müssen wir fragen, was ist denn nun gültig? Wonach soll ich mich denn richten? Das hat bei mir einen riesen Kampf ausgelöst. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, bis ich dann zu meiner Mutter gesagt habe, Mutter, ich mache mich aus der lutherischen Kirche raus. Dialekt. Das sagt meine Mutter, Gung, das kannst du nicht machen. Wo die Leute um mein Denken in Hormersdorf. Ja, also ihr versteht mich, was die Leute dann dazu sagen werden. Und ja, meine Mutter ist ja früh gestorben, mit 51 Jahren. Und ein halbes Jahr später war ich dann aus der Kirche raus. Und da sagte dann der Pfarrer, der ging bei uns im Garten vorbei, sagte er, Herr Ullmann, ich muss Sie mal fragen, Ihr Austritt ist doch kein Austritt zur Gottlosigkeit. Ich sagte, nein, Sie treten doch aus dem und dem Grund aus. Das wollte ich nur wissen. Ich muss nämlich sonst die Kirchenaustritte dem Staat melden. Sozialismus. Und das wollte er nicht, dass in seiner Kirche wieder einer ausgetreten ist. Deshalb war er dann beruhigt, ich mache keine Meldung. Du bist da nicht in die Gottlosigkeit abgefallen. So, hat er also das schon verstanden. Ja, also, in Markus 16, wer da glaubt und getauft und errettet wird, da ist das eine Bedingung, um gerettet zu werden. Ja, da ständen ja viele, die wirklich sich haben nicht taufen lassen, außerhalb der Gemeinde. Die werden gar nicht gerettet. Und die können auch kein Abendmahl kriegen, weil es zählt doch alles nicht. Bei den Baptisten und vielen anderen Darbisten, da bekommt man kein Abendmahl ohne Taufe. Und als ich in Sibirien war, und die Mennoniten haben ja die Erwachsenentaufe, und für sie ist die Taufe schon ein Bekenntnis. Das sagte ich und fragte, es könnte ja sein, dass unsere Claudia mal nach Sibirien kommt, zu eurer Gemeinde. Dann könnte sie bei euch hier nicht das Brotbrechen mit teilnehmen. Und das sagte dann der Gemeindeleiter, da müssen wir wohl mal eine Ausnahme machen. Verstehen wir, in welchem Konflikt die Geschwister stehen? Ja. In der Hausverwaltung Israels war das die einzig gültige Norm. Und sie wird es auch wieder werden, wenn das erneuerte Volk Israel den Dienstauftrag an die Nationen ausführen wird. Da wird getauft. Lesen wir doch. Geht doch hin. Und macht alle Nationen zu Jüngern, indem er sie tauft. Das Evangelium, wie und wodurch wir gerettet werden, das steht wie eine Granitsäule, ja, in Epheser 2,8 kennen wir, nämlich in der Gnade sind wir gerettet, mittels des Glaubens. Und Luther hat reingeschrieben, ganz allein. Nicht verkehrt, aber steht gar nicht da. Aber der hat gewusst, allein. Ja, in der Gnade seid ihr gerettet. Und das einzige Mittel dafür ist der Glaube. Und dann macht er noch eine Hinzufügung. Und das nicht aus euch. Viele sagen ja, du musst ihm glauben. Und fromme Eltern füllen das den Kindern und Enkeln ein. Glaub doch nur. Das geht doch gar nicht. Wie kann ein Toter denn glauben? Was machen wir für einen Druck auf die Verwandtschaft? Glauben kannst du nur, wenn Gott zuvor erst uns Tote aufgeweckt hat, dass wir zum Bewusstsein kommen und reagieren können. Ja, also, und das nicht aus euch. Der Glaube ist kein Produkt von uns, nicht aus Werken, sondern einzig und allein seine Gnade. Nicht aus uns, Gottes Geschenk ist es, auf das sich nicht jemand rühme. Nur für diese kleine Schar. Von Glaubenden ist heute die Versiegelung durch den Heiligen Geist gedacht. Nicht die ganze Welt und die dazugehörige Menschheit wird versiegelt, nein, sondern nur eine Gemeinde, die er aus der Masse herausgerufen und für sich selbst zum Eigentum erkauft hat. Wir fragen weiter, was sind das da für Leute, die er zu dieser Gemeinde berufen und auserwählt hat? Wir fragen, sind denn die so wertvoll, dass sie versiegelt werden müssen? Eigentlich braucht man ja ein so, ich sag mal, verfaultes und morsches Material, eine so verdorbene und unbrauchbare Substanz, wie wir es alle sind, die braucht man doch nicht zu schützen. Die braucht man doch auch nicht versiegeln. Was war nun der Beweggrund zu einer solchen göttlichen Handlung? Dass er seinen Sohn versiegelt hat. Also hier habe ich das reingeschrieben und habe gar nicht gewusst, dass das in der Tat auch passiert ist. Also seinen Sohn hat er versiegelt. Das leuchtet uns ein. Aber uns, die wir nach dem Zeugnis der Schrift törichte, schwache, nutzlose, niedrig geborene, unfähige, verwahrloste, nicht zu nullen sind, da finden wir keine Erklärung, weshalb das geschehen ist. Oder gibt es Leute, die dafür eine Antwort haben, warum er das macht? Denken wir doch einmal daran, was Paulus sagt bei den Korinthern: Dreht euch doch mal um. Ich sag mal, in der Bank, wenn wir sitzen, wer vor euch und hinter euch und neben euch sitzt, was das für Gestalten sind. Nicht für Außergewöhnliche. Natürlich gibt's auch solche. Es gibt auch Professoren und ganz gescheite Leute. Aber in der Mehrzahl, ich sag mal, ist die Gemeinde besetzt, ja, von den fast Unentwickelten, so steht es da, die nicht ganz so geistig auf der Höhe sind. Ja, also das wird hier alles aufgeführt. Die Niedriggeborenen. Die einzige Antwort kann nur im Blick auf ihn und sein Handeln an uns gegeben werden. Von ihm, dem Sohn, lesen wir, dass er der einzig Gezeugte des Vaters war. Vor 2000 Jahren war das so. Da gab es keinen anderen. Er war, bei uns steht eingeboren, aber das können wir ja gleich durchstreichen, weil niemand mir diesen Begriff erklären kann, was das sein soll. Eingeboren, ich bin also ein Eingeborener vom Erzgebirge. Ja. Aber mit dem Eingeboren wusste ich nie etwas anzufangen. Da steht Monogenes, einzig gezeugt. So wissen wir schon, ist der einzig gezeugte. Alles andere wurde erschaffen. Ein großer Unterschied. Die gesamte Engelwelt mit Glanz und Gloria. Ja, die Throngestalten, alles wurde erschaffen. Mit Ausnahme sein Sohn. Dich habe ich gezeugt. So, und nach der Auferstehung Jesu hat es nun eine millionenfache Nachprägung gegeben. Mit diesem gleichen Gottesleben. Gottes Leben, das durch das Evangelium wir glauben und versiegelt werden. Neues Leben in uns hineinkommt. Ich komme darauf noch zu sprechen. Und das sind alles Menschen, die Leben aus Gott haben. Und ich habe vor 8 Tagen, bin ich darauf eingegangen, dass wir ja 2 Naturen in uns tragen. Die von Vater und Mutter und die göttliche Natur Eine Zeugung, die unverweslich ist und die am Rüben ankommt. Denn jedes einzelne Glied, was zu dieser Gemeinde gehört, ist durch das Wort der Wahrheit und durch die Wirkung des Heiligen Geistes ebenfalls neu gezeugt und in die Sohnesstellung versetzt worden. Sohnesstellung neben dem Sohn, Söhne. Ja, und die Söhne, die sind auch gleichfalls Glieder an dem Christus, der das Haupt ist. Diese Sohnschaft ist ein Teil von ihm. Wir sind seine Glieder. Und diese müssen versiegelt werden. Das heißt, unter dem allerhöchsten Schutz Gottes gestellt werden. Sonst bleibt es womöglich unvollendet auf der Strecke und verendet dort. Nur ein Glaubender wird versiegelt. Und nicht das Fleisch, auch nicht die Seele, sondern der in uns wohnende Christus. Das neue, in uns gezeugte Gottesleben. Das ist ja sein Werk, was er in uns begonnen hat und auch vollenden wird. Vollenden wird bis zu dem Tag Jesu Christi. Das ist sein Tag, wo er diese kleine Schar dann bei sich hat. Bei sich hat. Und so herrlich machen wird, wie er das Haupt selber. Also nach Geist, Seele und Leib die volle Klarheit und Vollendung. Das wird drüben in seiner Gegenwart werden. Verabschieden wir uns, weil viele meinen, wir müssen schon jetzt perfekt werden nach Geist, Seele und Leib. 1. Thessalonicher 5. Er, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer Geist und Seele und Leib werde bewahrt werden. In seiner Gegenwart. In seiner Gegenwart wird alles passend gemacht. Bei diesem wunderbaren Geschehen geht es nicht in erster Linie darum, was wir zu tun haben, sondern was Gott selbst getan hat. Das ist von grundlegender Wichtigkeit. Wie hätte sonst der Apostel Paulus in so voller Zuversicht und Gewissheit sein können und schreiben können, dass dieses göttliche Werk, das in uns eine solche herrliche Zielbestimmung erfährt, wenn es auf unser Benehmen und den vielen Aktionen ankäme. Es tut mir manchmal leid, wenn die Zeugen Jehovas, und sie sind ja, können ja jetzt gar nicht mehr so unterwegs sein, wegen der Corona. Das war ein großes Unding für sie. Die haben versucht, über Briefverkehr mit uns noch einige Stunden aufschreiben zu können, wo sie agieren konnten. Aber sonst können sie ja nicht mehr, weil sie den Bacillus nicht weitergeben dürfen. Es war für sie viel, dann tut einem leid, was die für Stunden ableisten. Manchmal könnte man da schon eine Hypothek von ihnen nehmen, aber es tut einem leid, wirklich. Ja, vielleicht würden wir zurückschrecken, wenn man uns fragen würde, bist du ein Versiegelter mit dem Heiligen Geist? Also schwierig. Von der Schrift gibt es dazu eigentlich eine klare Antwort. Und diese kann unmöglich in unserer Erfahrung und auch nicht in unserer Gefühlswelt liegen und stehen. Da fand ich bei Adolf Feller einen wunderbaren Gedanken, muss ich euch mal mitteilen. Er schreibt einmal in Gnade und Herrlichkeit dazu, dass der Glaube zur Erfahrung wird und allmählich die Gesamtheit unserer Persönlichkeit ergreift, und zwar einschließlich unsere Gefühle, bis hinein in die traumdunklen Tiefen des Unterbewusstseins. Das ist eine zweite Sache. Hat er zurück? Jetzt kommt er darauf zu sprechen. Zunächst hat es der Glaube mit Gottes heiligen Urkunden zu tun. Darauf und auf nichts anderes dürfen und müssen wir uns gründen. Und wenn die Schrift uns versichert, dass wir Versiegelte sind, dann ist das auch so. Ob wir das verstehen und fühlen oder nicht, spielt dabei zunächst überhaupt keine Rolle. Also, ich möchte da mal eine Brücke bauen, weil viele sagen, von dieser Versiegelung merke ich gar nichts. Aber dass wir nach Jahrzehnten noch auf der Bank sitzen und unter seinem Wort sind, ist ein Beweis, für die Treue Gottes, die eben uns nicht wieder loslässt. Sobald sie Besitz von uns ergriffen hat, bleibt sie unerlässlich in uns. Sollten wir uns nun mächtig anstrengen, Gebetsketten bilden und nächtelang um Frieden und Erweckung und einer erneuerten Ausgießung und Versiegelung des Heiligen Geistes bitten? Wir wissen ja, die vielen Gruppen, die es gibt, die da denken, sie müssen immer wieder neu mit Geist erfüllt werden. Da lesen wir in 2. Korinther 1, der uns versiegelt hat. Der uns versiegelt hat. Und das Siegel ist zusammengebunden mit seinem Geist, den er gegeben hat. Die Frage 2 lautet deshalb, wie wird versiegelt? Wie wird versiegelt? Ja, bei einer solch wichtigen Handlung, da muss doch etwas zu sehen und zu hören sein. Also gewaltig, wenn ein Mensch, ein Geschöpf von Gott versiegelt wird, was wird da alles gemacht? Sogar bei einer Beerdigung von der Queen, da stellt man alles auf den Kopf. Halb England ist auf die Beine. Ja, und hier versiegelt der Allerhöchste ein Geschöpf. Ja, muss man da nicht ein Festmahl machen? Es wird ja alles gefeiert. Es wird alles gefeiert. In Israel wurde gefeiert, zum Beispiel, wenn ein Junge, über die Pubertät hinaus war, mündig wurde. Wenn, als der Isaak, da steht sogar von der Muttermilch weg, mündig wurde, dann machte Abraham ein Festmahl. Die Geschwister, diese Art zu feiern kennen wir nicht. Wenn Menschen aus den Anfängen heraus nicht nur mit der Bekehrung zu tun haben, sondern dass sie auch einmal lernen, dass Gottes Gedanken über meine irdische Lebensexistenz hinausgeht. Ja, wenn es Menschen gibt, die das Evangelium der Rettung und Bestimmung erfahren haben, könnte man feiern. Ja, es wird alles gefeiert. Konfirmation wird gefeiert und was weiß ich alles. Auch Tauffeste gibt es und gefeiert. Ja, Festmahl. Wenn Gott einen Menschen unter sein Siegel stellt, dann müssen eigentlich die Gemeindeglieder Spalier bilden. Dann müssten doch die Orgeln und Glocken klingen. Ja, nein. Das läuft alles ohne ab. Ohne Glockenklang. Ohne Priesterschaft. Ohne Leistung und fremder Hilfe von außen. Ich muss das einfach so bezeugen, wie das einem geschenkt werden kann. Ohne Formalitäten, ohne Rituale und ohne Sakramente. Auch ohne das Mahl des Herrn. Ja, sind manche überzeugt, dass beim Essen des Brotes und dem Trinken des Weines unser Herr Jesus in uns hineinkommt. Also mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Ja, also Mahl des Herrn oder Wassertaufe. Auch ohne Vermittlung durch Menschen. Also es muss mit uns nichts gemacht werden. Wenn ein Mensch ja von seiner natürlichen Substanz ergriffen wird vom Evangelium und er sagt, ich möchte mein Leben mit Christus führen und er sucht sich jemand, bete mal mit mir, das möchte ich gern vor einem Zeugen machen, dann ist es gut, aber sonst kann man nichts anderes machen. Man kann den Einzelnen nur dorthin führen. Den letzten Schritt, und das macht der Geist Gottes und unser Herr ganz allein. Da braucht er uns nicht dazu. Wir können nur helfen. Ja, also das ist wichtig. Einfach bei dem gläubigen Hören, hatten wir ja gelesen. Und dem vertrauensvollen Aufnehmen der verkündigten und gelesenen Botschaft der Rettung vollzieht dann der Heilige Geist mit unserem Ja, mit unserem Einverständnis und mit unserer Hingabe ein neues Leben, eine neue Schöpfung in uns. Und diese neue Schöpfung und das neue Leben versiegelt er dann auch. Verstehen wir? Ja, wenn man in eine solche, sag mal, lebensbedrohliche Situation steht, wie ich es ja mehrmals schon erlebt habe, ja, ich habe, was den Körper betrifft, von Versiegelung nichts gespürt, sage ich euch. Mein Körper, da ging Elende zugrunde. Ja, ich musste das mit zusehen. Ja, und da wird gebetet, aber unser Gott bleibt stumm. Was gibt es an dieser Stelle für himmelschreiende Verführung durch den Klerus und die mangelhafte Verkündigung? Wir sollten hier schon sehr eindeutig und klar dem anderen bezeugen, was der Heilige Geist für ein einzigartiges Werk an uns tut. Beugen wir uns doch nicht vor den Machenschaften einer verwahrlosten Theologie und einer unbiblischen Tradition. Mit wie viel Menschenwerk und falschen frommen Aktivitäten werden oft die Versammelten in der Gemeinde betrogen. Es ist Gott, der uns auch versiegelt hat und uns den Geist als Angeld, als Anzahlung in unsere Herzen gegeben hat. So steht's da. Kostbar ist das. Und das kann ich bei einem anderen nicht machen. Das vollzieht allein der Heilige Geist. Natürlich darf ich nicht widerspenstig sein. Da arbeitet der Herr nicht. Da lässt er uns erst einmal liegen und nimmt uns von der Töpferscheibe. Nimmt er uns weg, das kann schon passieren. Aber auf den Müll wirft er uns nicht. Nein, nein. Wenn es soweit ist, dann mengt er wieder etwas Wasser dazu und fügt dann den Teig wieder zu einer knetbaren Masse und macht dann ein Kunstwerk daraus. Macht er. Er lässt uns nie wieder aus den Augen. Ja. Er hat uns mit seinem Siegel unverwechselbar als sein Eigentum bezeichnet und hat uns den ersten Anteil an seiner Herrlichkeit geschenkt, nämlich seinen Geist, der in unsere Herzen gegeben worden ist. Das hängt mit diesem Siegel Gottes zusammen. Wenn Menschen meinen, dass bei einem solchen göttlichen Eingriff noch etwas hinzugefügt werden sollte, dann stellt man das Wunderwerk der Versiegelung Gottes in Frage und verleugnet die Aussagen seines geschriebenen Wortes. Ja, was hat einer gesagt? Die Taufe, ja, wenn sie auch nicht nützt, aber zum Schaden kann es auch nicht sein. Liebe Geschwister, warum können wir nicht diesem Evangelium der Rettung glauben und vertrauen, dass der Heilige Geist im Einswerden mit diesem Evangelium dieses Werk an uns vollzieht? Wir können durchaus verstehen, dass also die Juden und die ganze Auseinandersetzung der Apostel mit Paulus, der ja einen Weg des Evangeliums uns aufzeigte, der ohne dem jüdischen Ritual uns rettete, das konnten die und können heute noch viele nicht verstehen. Ohne besondere Handlung, dass der Heilige Geist auf die Nationen fiel, einfach durch Hören und Glauben gerettet zu werden. Das hat es noch nie gegeben. Ich weiß nicht, ob ich das euch erzählen soll. Ich bin da 60 Jahre fast in der Methodistenkirche gegangen und manchmal mit dem Auf- und Davonlaufen. Aber wir haben ausgeharrt. Und das, was wir vor 50 Jahren, 60 Jahren gedacht haben, das ist jetzt geworden, eine eigenständige Gemeinde. Ja, und da sagte eines Tages der Pastor Weigel sagte Bruder Ullmann, wir haben in Zönitz eine Taufe. Da könnte doch eure Claudia sich mit taufen lassen. Ich dachte, ich werde mit ihr reden. Und inzwischen war die Claudia, machte eine Ausbildung als Krankenschwester in Potsdam. Und ich habe sie dann gefragt. Ich sagte, Vati, ich bin schon viele Jahre gläubig, kommt für mich nicht mehr in Frage. Und das habe ich dann dem Pastor gesagt. Ich sagte, Bruder Weigel, Claudia hat nicht die Absicht, sich taufen zu lassen. Und dann wagte ich ihm noch einen Satz zu sagen. Ich weiß noch, hinten in der letzten Bank, das hat ihn umgehauen. Das hat ihn auf den Sitz gebracht. Ich teilte ihm mit, dass wir unseren Glaubensweg im Dorf können wir jetzt ohne Wasser sehen, ohne Tal. Dann hat es ihn niedergelöscht, sagt er. Da saß er. Sagt der Bruder Ullmann, das habe ich überhaupt noch nicht gehört, dass das gibt. Das müssen Sie mir mal erklären. Darüber müssen wir mal reden. Ist aber nicht dazu gekommen. Ja, also das wollte ich Ihnen noch mitteilen. Und jetzt der dritte Punkt. Zu welchem Zweck wird versiegelt? In den Zeugnissen über die Versiegelung in den Korintherbriefen und Epheserbrief wird dieser Akt mit dem Angeld oder einer Anzahlung zusammengesehen. Und was will dann der Apostel Paulus damit sagen? Wir wollen diesen wichtigen Vers in Epheser 1,13 zum dritten Mal lesen. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, also das Evangelium von Christus, wie und wodurch ihr gerettet werdet, das habt ihr gehört und geglaubt, ihr habt Vertrauen gefasst, ihr habt das in euren Herzen aufgenommen, ihr habt euch identifiziert, eins gemacht, so, ihr habt geglaubt. Und da ihr geglaubt hat, seid ihr mit dem Heiligen Geist der Verheißung versiegelt worden. So einfach ist es. So einfach ruft Gott Menschen in die Gemeinschaft mit ihm und seinem Sohn und macht sie unantastbar für die Finsternis und den Feind. Das Siegel Gottes. Wer kann das eigentlich antasten? Zunächst stellen wir fest, nicht nur der Geist Gottes, sondern der Geist der Verheißung. Das ist eine zusätzliche Aussagung, die uns zeigen will, dass, was mit uns bei der Versiegelung gemacht worden ist, mit der Zukunft hat das zu tun. Liebe Geschwister, mit der Zukunft. Ich habe ja in Neudorf ein Thema gehabt. Gemeinde hat Zukunft, ja. Damit will ich nicht unbedingt sagen, die anderen haben keine, aber wir sind die Ersten, die eine ungeheure Zukunft, eine Verheißung haben, die ist nicht auszudenken. Und was das alles betrifft, ja, und beinhaltet Zukunft. Wenn wir bedenken, dass alles, was je an Zusagen, an Versprechen und Eidschwüren Gottes festgelegt und verheißen ist, auf den Christus Gottes. Christus Gottes ist der gemeinsame Christus, bestehend aus Haupt und Gliedern. Den Christus und seiner Gemeinde gelegt ist, dass alles durch diese Heilskörperschaft, also Gemeinde, die Erfüllung finden wird. Damit ist dieser uns geschenkte Geist der Verheißung, eine ungeheure Energie und Kraft Gottes, die uns diese gegenwärtigen Zusagen auch groß und lebendig werden lassen. Wer natürlich, gibt's auch, und der Grund ist für mich nicht zu beantworten, viele bei der Bekehrung stehen bleiben, also beim Anfang, und das ist ja das Wort, was ich vor 8 Tagen schon gesagt hat, wo ich wünsche, dass der Schröder nicht recht hat, dass die meisten Kinder Gottes in den Windeln sterben. Also, dass sie immer trockengelegt werden müssen, dass immer andere auch für sie da sein müssen, dass es eigentlich nur um sie geht und die Vergebung der Sünde, dass ihre Seele immer im Ausgleich steht, dass unser Leben gelingt und drüben wir im Himmel ankommen, liebe Geschwister, ja, dass man sich jahrzehntelang nur um sich selber dreht, der wird mit der Versiegelung durch den Geist der Weisung nichts anzufangen wissen. Verstehen wir doch? Die wissen gar nicht, was es ist. Weshalb sollen wir denn versiegelt werden? Wofür denn? Ist das nötig? Wenn ich eben glaube, komme ich drüben an, glaube ich nicht, falle ich durch. Wir lesen weiter. Der Geist der Verheißung, der uns bei der Versiegelung mitgegeben worden ist, er ist das Unterpfand. Er ist die Anzahlung. Der Anteil unseres Erbes. Dieser Geist der Verheißung ist zugleich ein Pfand. Also Gott legt durch seinen Geist in uns einen Pfand an. Das heißt, ich gebe diesem ein Vermögen, das ich wieder zurückhaben will, mitsamt Eigentum. Ein Pfand, eine vorausgehende Anzahlung für das zukünftige Erbe oder Losteil. Die 12 Stämme Israels bekamen das Land ja durch ein Los zugeteilt. Es war gleichfalls auch ihr Erbteil. Zurzeit streiten ja die Palästinenser und die Araber um diesen kleinen Fleck Erde. Aber Gott bleibt seinen Eidschwüren treu und bringt alle 12 Stämme Israels zurück und überlässt ihnen das Land vom Nil bis zum Euphrat. Macht er. Wir sind gespannt, wie das noch vorwärts geht. Es ist ja alles ein Aufruhr, liebe Geschwister. Und wir sind ja in dieser Rettungsgeschichte ein Teil mit diesem Christus. Also ich bin manchmal sehr gespannt. Und wenn ich Nachrichten höre, man kann sie ja kaum noch hören, da geht es mir hauptsächlich, wenn es im Nahost brennt. Ich meine, es kann in der Ukraine brennt ja, aber das ist nicht so bedeutungsvoll. Aber wenn es im Nahost anfängt zu brennen, dann brennt es nicht nur. Und es brennt endzeitgeschichtlich. Das ist also so wichtig auch. Die Gemeinde des Christusleibes aber ist zutiefst mit dem Haupt zusammengebunden und hat gegenüber Israel, alle wollen das geistige Israel sein, die Kirchen, nein, hat gegenüber Israel eine universelle Bedeutung, ein Losteil, ein Erbe. Und das universelle Erbteil ist das gesamte Weltall, was Gott geschaffen hat. Sichtbar, so unsichtbar, Throne, Herrlichkeiten. Gigantische Galaxien von unvorstellbarer Schönheit kriegen wir ja jetzt zu sehen durch dieses neue Teleskop. Ich bin also atemberaubend begeistert, was das für Gebiete sind. Territorien sind das, Obrigkeiten, die auch bewohnt sind. Und wenn unsere Fahrt dorthin geht in die Himmel, dann wird uns das auch noch beschäftigen. Ja, also. Das ganze Weltall. Denn nach Römer 8 bezeugt und zeugt der Heilige Geist in uns, auch mit unserem Geist, einmal, dass wir Kinder Gottes sind. Damit ist eben der Heilige Geist beschäftigt. Ja, er ist beschäftigt und möchte uns darüber Klarheit geben, wie groß der Vater und der Sohn ist. Er ist damit beschäftigt, dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir Gewissheit darüber haben. Wir sind Kinder und wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Wir müssen das Wort mal so sehen. Also Gottes Erben und Miterben Christi. Liebe Geschwister, tausendmal lesen wir das Wort schon, aber in der Tiefe können wir das gar nicht erfassen. Erben Gottes zu sein, in der Gottesfamilie mit dem Sohn gleichberechtigt zu sein, ein solches Anteil, liebe Geschwister, bitte, wenn wir das nicht lernen, sagen wir, Abschied zu nehmen von dem Plunder und den verfallten Gartenzäunen, wo sich mitunter gestritten wird um jeden Quadratmeter, jeden Zentimeter. Ja, wird genau ausgemessen. Ja, und da steht uns das Weltall zur Verfügung, Erbe Gottes zu sein, Erbe Christi zu sein. Liebe Geschwister, hier geht's doch gar nicht. Dazu ist uns der Geist gegeben, der Anzahlung hat Gott gegeben, dass das auch einmal eingelöst wird. Ja. Es geht hier also nicht um einen glorreichen himmlischen Zustand zu beschreiben, sondern um die Besitzergreifung des gesetzmäßig zustehenden Erbes. Die Herrschaft über die Reiche des Kosmos. Ja, die waren und sind bis heute dem Satan übertragen. Die Herrlichkeit der Königreiche des Kosmos. So steht es da. So steht es da. Und das für einen ganzen Äon. Und in der Offenbarung des Johannes lesen wir dann zweimal sogar. Nun aber, malt euch das doch bunt aus. In diesem Nun aber sind wir mit drin. Nun aber sind die Königreiche und ihre Herrlichkeit des Kosmos dem Christus geworden. Liebe Geschwister, wissen wir, was das bedeutet? Dieser Wechsel im Kosmos, im All, jetzt herrscht ein anderer, die Finsternis macht. Und wir können doch nicht dieses Programm und Konzept der Finsternis denken, wir können da was ändern. Auch das wird ausreifen. Aber, ja, Johannes beschreibt das. Nun aber sind die Herrlichkeit und die Königreiche des Kosmos seines Christus geworden. Und er wird herrschen. Er wird die Herrschaft antreten. Durch die Äonen der Äonen. Ein ganz gewaltiges Wort. Ja. Darf ich an Matthäus 4 erinnern? Bei der Versuchung unseres Herrn. Da bietet ja Satan unserem Herrn die Königreiche des Kosmos und ihre Herrlichkeit ihm an, wenn er niederfällt und ihm anbetet. Das war kein Schwindel. Die gehörten ihm schon lange, auch nach seiner Entmachtung als Cherub, hat er die Herrschaft über den Kosmos angetreten und behält sie auch heute noch. Aber was wird das für eine Jubel und ein Jauchzen in der Himmelswelt auslösen? Sicherlich, die ganze Lichtwelt wird strahlen. Und wir heute und jetzt auch. Weil wir mit dabei sein werden, wenn das geschieht. Er, der Sohn, hat das Erbe des Vaters. Und die Söhne sind ebenfalls Erben. Wie könnte der Apostel Paulus sonst sagen, er, der seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte der Allerhöchste zusammen mit seinem Sohn uns nicht das ganze Weltenall aus liebesmäßiger Zuneigung schenken, liebe Geschwister, schenken. Es geht ja gar nicht höher mehr. Und dazu tragen wir den Geist, die Versiegelung, dass das auch drüben ankommt. Also nicht weniger gehört zum Erbe und Losteil unseres Herrn und Hauptes als das gesamte Schöpfungsall. Und für diesen Gesamtumfang des Erbes tragen wir jetzt eine Anzahl des Geistes, der Verheißung in uns. Noch einmal, Epheser 1, 14. Diese Anzahlung unseres Erbteiles wird durch den Heiligen Geist garantiert und bleibt zur Vollerlösung unseres sterblichen Leibes da. Ich meine, wir können schon mal irgendwo eine Wohnungseinrichtung kaufen für 50.000 Euro und zahlen da meinetwegen 20.000 Euro an als Anzahlung. Da fahren wir nach Hause, nehmen noch eine kleine Küchenbank mit. So, und dann war's dann. Dann kümmern wir uns nicht mehr, was wir da schon angezahlt haben. Das machen wir doch nicht. Auch Gott macht das nicht. Er gibt seinen Geist in seine Söhne hinein und dann lässt er sie irgendwo vor Elenden. Liebe Geschwister, was denken wir eigentlich, was da in uns hineingelegt worden ist, als unauswechselbare Energie der Herrlichkeit? Ja, also, denn solange wir in dieser Hütte sind, in unserem Zelt unseres sterblichen Leibes, da seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, also sterben, sondern überkleidet wollen, entrückt und gleich verwandelt werden, damit das Sterbliche von Leben erschlungen wird. Ja, und Vers 5, der uns aber dazu bereitet und fähig gemacht hat, ist Gott, der uns auch das Angeld, wieder eine Stelle, die Anzahlung des Geistes gegeben hat. Also, wir haben hier ja eine ähnliche Aussage wie Epheser 1. Nur betrifft es nicht unser Christuserbe, sondern die Verwandlung unseres sterblichen Leibes. Dass wir auch mit unserem verweslichen Körper eine grandiose und herrliche Umwandlung in das gleiche Bild und Wesen des verherrlichten Christus erleben werden. Dazu ist eben auch der Geist Gottes eine Anzahlung dafür. Der Heilige Geist erschließt und vermittelt uns, was mit dieser Berufung als Glied hinein in dein Christusleib alles zusammengebunden ist. Er macht diese gefüllten Aussagen seines Wortes für uns fassbar, lebendig und groß. Und für die meisten Menschen und Kinder Gottes sind solche gewaltigen Verheißungen und Zusagen völlig nebensächlich, nicht alltagsgemäß und im Höchstmaß kompliziert und zu schwer. Ich kann ein Lied singen, ich kann eine ganze Choräle, kennt ich singen, in den vergangenen 70 Jahren, was da alles mir entgegenkommen ist. Nein, 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 uns reicht das. Und man möchte ihnen doch ein Stück helfen, Herrlichkeit einzuwechseln in das vergängliche Dasein und so auch schon etwas passend gemacht zu werden für das, wozu uns Gott gedacht und gemacht hat. Ja, aber Sündenvergebung ist das Maß aller Dinge. Wer also etwas anders will und glaubt, ist hochmütig, der ist überheblich, arrogant und voll daneben. Dass aber der Heilige Geist mit dieser Gesinnung nichts zu tun hat, interessiert die Betreffenden sehr wenig. Nochmal. Der uns eben zubereitet, ausgerüstet, instand setzt, tüchtig macht und befähigt, ist Gott, der uns dazu schon das Angeld hat, also vor, hat, wie wir sagen, mehr oder weniger vorgeschossen, hat Geld gegeben. Gegeben und verliehen. Ich fasse zusammen. Der Geist Gottes hat in uns die Versiegelung bewirkt und gleichzeitig eine Anzahlung hinterlegt, dass wir verwandelt ans Ziel gebracht werden und das uns bereitgestellte Erbe zusammen mit dem Christus übernehmen können. Dazu macht uns fähig. Epheser 4,3 erhärtet der Apostel diese Aussagen noch einmal. Und betrübet doch nicht den Heiligen Geist Gottes, wenn er in uns ist. Dann nehme ich doch Rücksicht auf sein Sprechen. Da brüllt uns nicht an. Nein, ganz leise tickt er uns manchmal Tag dahin und ermuntert uns. Er mahnt uns, korrigiert uns und macht uns aufmerksam auf das große, gewaltige Erbe. Also, und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, bis auf den Tag Jesu Christi, den Tag der Vollerlösung unseres Leibes. Dieser Tag ist der Abschluss und der Ziellauf der Christusgemeinde hier auf Erden. Und wir freuen uns ganz sehr, dass er in greifbare Nähe gerückt ist. Wir beten miteinander. Ja, lieber Vater im Himmel, es bewegt uns, dir in dieser Stunde zu danken für das Übermaß an Gnade, dass wir Gerettete sein dürfen, ohne von außen etwas mit uns passiert ist. Und dass du dieses wunderbare Heil gewirkt hast durch deinen Heiligen Geist und das allein im Glauben. und dass wir für dich so wert sind, dass du ganze Engelscharen beiseite lässt. Auch die Throngestalten haben hier kein Wort zu reden. Wenn du die kleine Schar deiner Auserwählten und Versiegelten vollenden wirst, nach oben holen wirst, das wird auch ein Jubel sein. Wir danken dir, dass du uns dieses Vermächtnis deines Willens und deines Evangeliums in der Verkündigung so nahe bringst. Und wir bitten um die Vollausreife deiner Gemeinde für diesen Tag und für dich und deinen Christus. Wir dürfen auch bitten für unsere Geschwister in Bothartsgrün, dass du ihnen das volle Maß des Evangeliums mitgibst. Und so bewundern wir dich, dass du mit deinen Einschwüren zu deinem Wort stehst, bis alles lichtvoll verklärt vor dir stehen wird. Geh mit uns nach Hause und würge das dir wohlgefällige Werk in uns. Amen.